Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Christus über alles. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Das Thema heute, es lautet nicht Deutschland, Deutschland über alles. Diese Zeiten sind Gottlob vorbei. Das Thema lautet aber auch nicht Wilhelm Tell über alles, Bayern München über alles oder der Mensch über alles. Nein, nichts dergleichen. Deutschland ist mir persönlich als deutscher Staatsbürger sehr lieb und viel wert. Und ich darf Ihnen heute gestehen, ich schäme mich meiner Nationalität nicht. Nein. Wilhelm Tell mag ein lieber, netter Kerl gewesen sein, wenn er denn gelebt hat. Bayern München hat große sportliche Erfolge feiern dürfen. Und der Mensch ist sicherlich eine herausragende Kreatur. Alles richtig. Und doch ist das alles nichts, aber auch wirklich gar nichts im Vergleich zu Jesus Christus. Und deswegen lautet unser Thema heute eben Christus. Christus über alles. Jesus, die Sonne, Jesus, das Haupt aller Mächte, wie wir jetzt schon die ganzen Minuten hören durften. Ja, wir wollen nicht der Schöpfung die Ehre geben, sondern dem Schöpfer. Und dazu möchte ich Sie auffordern, den Kolosserbrief aufzuschlagen. Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Das ist heute der Text, in dem wir uns bewegen werden. Kolosser 2, 6 bis 10. Und daraus möchte ich so drei Schwerpunkte herausziehen, die wir heute behandeln wollen. Und zwar erstens, mit Jesus gehen. Das heißt, Jesus nachfolgen. Zweitens, Warnung vor Irrlehren. Und drittens, schließlich noch einmal zusammenfassend, wenn man so will, Christus über alles. Erstens, mit Jesus gehen, Jesus nachfolgen. Und dazu lesen wir jetzt aus unserem Text, Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Kolosser 2, 6 und 7. Ihr habt Christus Jesus als Herrn angenommen, darum lebt auch in ihm. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet und haltet an dem Glauben fest, in dem ihr unterrichtet wurdet. Hört nicht auf zu danken. Also in dem Moment, wo wir jetzt den Herrn Jesus Christus für uns persönlich, jeder für sich, als Herrn, als Führer und als Heiland angenommen haben, ab diesem Moment sind wir nicht mehr unter der Macht Satans, dem Fürsten dieser Welt. Nein, wir sind Kinder Gottes. Und ich hoffe, dass wir heute, alle, die wir hier versammelt sind, eben ja dieses schon erleben durften, Kinder Gottes sein zu dürfen. Dass jeder von uns diese Bekehrung hin zu Jesus, zu diesem Christus vollzogen hat, diese Wiedergeburt, dass wir unser altes Leben ad acta gelegt haben, hin zu diesem neuen Leben in Jesus Christus. Und wie gesagt, ab diesem Moment haben wir das Recht, Kinder Gottes uns nennen zu dürfen. Wir sind es. Alle sind Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Aber diese Tatsache, sie darf jetzt nicht zu Routine verkommen. So unter dem Motto, ja gut, jetzt habe ich mich bekehrt, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Kind Gottes, jetzt kann ich die Hände in den Schoß legen und es mir wunderbar gehen lassen. Nein, nein. Sondern diese Tatsache muss sich auch täglich erweisen. indem wir wirklich auch in unserem Herrn wandeln und ihm nachfolgen. So wie es ja Paulus hier schreibt an die Gemeinde in Kolossä, darum lebt auch in ihm, lebt in diesem Jesus, folgt ihm nach. Und das ist so, als wenn ich mich zwischen zwei Frauen zu entscheiden habe. Also ich gebe zu, das ist ein selten blödes Beispiel, aber mir fiel beim besten Willen nichts anderes ein. Und es soll ja auch nur zur Verdeutlichung dienen. Also, ich habe mich jetzt zwischen zwei Frauen zu entscheiden. Und dann habe ich mich für eine entschieden und heirate auch diese. Aber danach gehe ich immer wieder auch zu der anderen Frau, um mit ihr ein paar schöne Stunden zu verbringen. Ich hoffe, wir sind uns eins, dass das auf Dauer natürlich nicht gut gehen kann. Das stört die Beziehung zu meiner Frau, für die ich mich ja mal entschieden habe. Und auch als Kind Gottes kann ich eine gestörte Beziehung zu meinem Heiland haben, für den ich mich ja auch einmal in meinem Leben entschieden habe. Ich habe mich einmal für Jesus entschieden. Und diese Beziehung kann gestört werden, wenn ich immer wieder fremd gehe, wenn ich immer wieder meinen Herrn mal verlasse, um in der Welt rumzuhuren, so möchte ich das mal sagen. Wenn ich meine, immer noch bei jeder Gelegenheit fluchen zu müssen, wenn ich meine, immer noch lügen und betrügen zu müssen, wenn ich meine, immer noch in Nachtbars zu gehen oder in entsprechende Lokalitäten, wo der Geist Gottes sicherlich nicht zu finden ist, und wenn ich meine, anstatt sonntags morgens in den Gottesdienst doch viel lieber zum Frühshoppen zu gehen, dann hure ich in der Welt. Und dann muss ich mich schon die Frage stellen, ja, habe ich mich denn jetzt für Jesus entschieden oder habe ich mich für die Welt entschieden? Und habe ich mich für Jesus entschieden, habe ich mich gleichzeitig gegen die Welt entschieden? Und von daher müssen wir auch fest in diesem Glauben stehen. Wir müssen immer in dieser ständigen Verbindung mit Jesus bleiben. So wie wir auch mit unserem Ehepartner in ständiger Verbindung sind. Und so sollte es bei uns auch sein, in ständiger Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus, für den wir uns einst entschieden haben. Ja, wir dürfen uns durch nichts abbringen lassen, auch wenn immer wieder Versuchungen locken und unser Fleisch Oberwasser gewinnt. Wir wissen es sicherlich alle zu gut. Auch Martin Luther war diesbezüglich sehr realistisch und er erkannte die Gefahr der Versuchungen und Verlockungen der Welt. Und Martin Luther bekannte auch eins: Ich habe versucht, meinen inneren Schweinehund zu ersäufen, aber das Biest kann leider schwimmen. Ja, ich glaube, wir haben es alle schon erlebt. Aber wir sollten uns wenigstens bemühen, Christus gemäß zu leben und diese Beziehung zu pflegen. Und wichtig ist es dabei auch, dass wir uns auch hier als Gemeinde, dass wir uns dabei auch gegenseitig stärken und ermutigen. Dies ist aber nur möglich, wenn wir auch Gemeinschaft untereinander haben und diese auch pflegen. Indem wir eben auch zusammenkommen in unsere Versammlungen, indem wir auch zusammenkommen, um zu beten, sei es in Gebetszellen oder eben donnerstags in die Gebetsstunde. Indem wir auch zusammenkommen, um gemeinsam den Herrn zu loben und ihn zu preisen. Dass wir uns auch austauschen, dass wir auch Sorgen und Nöte mitteilen und teilen. Dass wir uns gegenseitig helfen. Gerade das macht eine gute, lebendige Gemeinde aus. Wir sind doch, oder wir sollten es zumindest sein, eine große Familie am Leib Jesu. Alleine, jeder für sich gestellt, allein, ist schwach. Gemeinsam aber sind wir stark. Und es ist hilfreich und es ist nötig, wenn uns auch mal jemand in aller Liebe ermahnt, wenn er sieht, dass wir nicht mehr in aller Konsequenz dem Herrn nachfolgen. Aber diese Ermahnung, die können wir ja auch nur annehmen, wenn wir eben auch in dieser Gemeinschaft sind. Wenn es auch jemand sieht, oh, der Thomas, der geht auf Abwägen. Vielleicht merke ich es ja selber gar nicht mal. Dann kann ich doch froh und dankbar sein, dass mich jemand wirklich dann mal in aller Liebe auch ermahnt und sagt, Thomas, das ist nicht gut. so geht es nicht. Es ist genauso hilfreich und nötig, dass wir gemeinsam mit unserem Gebetsanliegen vor den Herrn treten. Das gemeinsame Gebet, das hat so viel Kraft. Natürlich auch das persönliche Gebet, aber gemeinsam können wir doch noch viel mehr und inbrünstiger den Herrn anbeten. Dass wir zusammenkommen, uns gegenseitig zu ermutigen und aufzuerbauen. Unser ganzes Leben, ja im Prinzip jede noch so kleine Entscheidung, sollen wir auf ihn ausrichten, auf den Jesus, der uns dieses Leben ja überhaupt erst ermöglicht hat, der uns dieses Leben geschenkt hat. Wir sollten uns bemühen, Gottes Willen zu erkennen, aber vor allem auch danach handeln. Wenn wir aber nicht nach seinen Willen fragen, lässt uns Gott auch unsere eigenen Wege gehen, mit allen Konsequenzen. Das ist wie bei einer Bergwanderung als Beispiel. Ich bin mit meinem Bergführer unterwegs auf dem Gletscher und ahnungslos, wie ich bin, laufe ich schnurstracks auf eine große Gletscherspalte zu. Mein Bergführer sieht aber diese Gefahr und er warnt mich und er hilft mir, er rettet mich, bevor ich in diese Spalte stürze. Und so warnt und hilft uns auch Jesus, wenn wir uns ihm anvertrauen. Er zeigt uns, was Recht und Unrecht ist. Und er zeigt uns, was in unserem Leben gut bzw. schlecht für uns ist. Und das kann ja bei jedem individuell verschieden sein. Was für den einen gut ist, muss für den anderen noch längst nicht gut sein. Aber Voraussetzung, wir wollen uns führen lassen. Stehen wir aber jetzt vor dieser Gletscherspalte und auf der gegenüberliegenden Seite, da winkt uns jemand fröhlich herüber, ach, das Eis ist stark genug, das trägt dich, du kannst rüberkommen. Und wir gehen. Wir gehen, obwohl uns der Bergführer noch eindringlichst warnt. So tragen auch ganz allein wir die Verantwortung für dieses Tun und die Verantwortung für die etwaige Konsequenz, die daraus entsteht. Und so ist es auch in unserem Leben. Hören und vertrauen wir wirklich, ohne Wenn und Aber auf Jesus, lässt er uns auch nicht im Stich. Hören wir aber auf andere, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen oder diesen gar missachten, dann lässt er uns die Freiheit, diesen Weg zu gehen, aber mit allen Konsequenzen. Und dann haben wir auch nicht das Recht zu schreien, wenn wir dann womöglich in diese Spalte stürzen. Ja, wo bist du, Gott? Warum hast du das zugelassen? Nein. Dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Dann müssen wir unsere Schuld, unsere Verfehlung bekennen. Dann müssen wir Buße tun und bereuen. Dann wird Gott auch auf unser Schreien hören. Paulus, er weist jetzt noch einmal hier in seinem Brief an die Kolosser, wie überhaupt in allen seinen Briefen, noch einmal auf das Erlösungswerk hin. Und er ermahnt bzw. ermutigt die Gemeinde, das Gelernte auch zu bewahren und auch weiterhin fest in diesem Glauben zu stehen und unerschütterlich darin zu verharren. Jede Gemeinde, jeder Christ benötigt eine entsprechende Unterweisung, um im Glauben auch weiter vorwärts zu kommen, um nicht träge zu werden oder gar einzuschlafen. Man lernt schließlich nie aus. Wir werden nicht sagen können, so jetzt habe ich die Bibel 50 Mal durchgelesen, Klappe zu, jetzt weiß ich alles. Nein, nein, wir lernen nicht aus. Und auch die biblischen Weisheiten, sie sind unerschöpflich. Und da kann ich 1000 Mal die Bibel gelesen haben, so habe ich längst noch nicht alles ergriffen. Das ganze Leben, wie eben auch unser neues Leben als neue Kreatur, als Kind Gottes, ist ein stetiger Lernprozess. Und wir haben doch auch in der Schule mit dem kleinen 1x1 und dem einfachen ABC nicht aufgehört. Wir waren doch damit auch nicht zufrieden. Nein, wir waren bestrebt, uns weiterzubilden, noch mehr zu lernen, unser Wissen aufzuhäufen, um weiterzukommen, ja vielleicht sogar Karriere zu machen. Und so ist es eben auch geistlich sehr wichtig, zum einen das bereits Gelernte auch zu bewahren, immer wieder zu wiederholen, damit es in unseren Köpfen auch drin ist und drin bleibt, und zum anderen an Weisheit und Erkenntnis zuzunehmen im Glauben zu wachsen. Und so ist es eben auch Paulus in seinen Briefen immer wieder ein großes Anliegen, auf das kleine Einmaleins des Evangeliums hinzuweisen. Auf das Kreuz. Auf das Erlösungswerk von Golgatha. Das ist das kleine Einmaleins des Glaubens. Ja, es muss uns immer wieder vor Augen geführt werden, was Jesus für uns getan hat. Und es muss auch immer wieder erwähnt werden, dass Jesus versprochen hat, wiederzukommen. Jesus kommt wieder. Auch Paulus ist nie müde geworden, in seinen Briefen immer wieder darauf hinzuweisen, auf das Kreuz von Golgatha. Er hat es immer wieder wiederholt. Die Gemeinden damals hätten ja auch sagen können, komm, jetzt ist aber langsam gut, Paulus, wir wissen es ja jetzt. Nein, er wurde nicht müde, es immer wieder zu sagen, das kleine Einmaleins. Leider wird in vielen Gemeinden eben dieses kleine Einmaleins, dieses ABC des christlichen Glaubens, nicht mehr gelehrt. Kaum noch ein Wort vom Kreuz und der Auferstehung, geschweige denn von der Entrückung und Wiederkunft Jesu. Und da muss man sich nicht wundern, wenn es unter den Christen so viele geistliche Analphabeten gibt, welche träge werden, bis sie schließlich einschlafen. Und diese geistlichen Analphabeten sind dann auch Irrlehren viel verfänglicher. Sie können es ja gar nicht mehr nachprüfen. Wenn da oben jemand steht und locker, flockig, da flotte Sprüche von sich gibt, dann lassen sie sich womöglich davon in den Bann ziehen, weil er womöglich auch noch sehr sympathisch ist und sehr sprachbegabt. Aber sie sind nicht mehr fähig, es nachzuprüfen, was dieser denn auch sagt, weil sie das kleine Einmaleins nicht mehr beherrschen. Und so sind sie offen für jede Irrlehre. Und genau diese Gefahr veranlasst Paulus zur Ermahnung, dass man seinen Glauben auf die Fakten des Evangeliums stützen soll und nicht auf die Hirngespinste irgendwelcher Leute. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, Warnung vor Irrlehren. Aus unserem Text, Kolosser 2, lese ich dazu Vers 8. Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen. Des Weiteren sagt uns Paulus hier in Kolosser 2 in den Versen 3 und 4 Folgendes. In Jesus Christus sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Wo sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen? In Jesus Christus sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Und Paulus fährt dann noch weiter fort und sagt, ich sage das, er begründet jetzt, warum er das überhaupt sagt. Ich sage das, damit euch keiner mit seiner Überredungskunst hinters Licht führt. Das ist die Mahnung. In Jesus Christus alle Schätze der göttlichen Weisheit. Und ich sage das, damit euch keiner mit seiner Überredungskunst hinters Licht führt. Völlig egal, was uns Menschen sagen, wir müssen auf Jesus schauen und wir müssen in die Bibel schauen. Darin finden wir die göttlichen Weisheiten und Offenbarungen und sonst nirgends. Anhand der Heiligen Schrift können wir die Aussagen der Menschen prüfen. Anhand der Bibel können sie prüfen, ob ich heute Morgen ihnen die Wahrheit sage. Leider aber war es tatsächlich so, dass schon damals, in der apostolischen Zeit, in der Frühzeit der Gemeinde, als die Gemeinden ja gerade mal angefangen haben, sich zu bilden, dass sich damals schon Irrlehren verbreiteten, die auch vor den Gemeinden nicht Halt machten und die Gemeinden zu zerstören drohten. Und ich denke, dies war und ist bis heute ein listiger Versuch Satans, die Gläubigen zu verwirren und zu entzweien. Und leider müssen wir feststellen, dass Satan mit dieser Strategie sogar sehr erfolgreich ist. Wie viele Irrlehren gibt es mittlerweile in den Gemeinden? Und ich spreche da jetzt nicht einmal von den ganzen Sekten, das ist ja schlimm genug. Nein, was noch viel schlimmer ist, das sind die Irrlehren in den Gemeinden, in den Gemeinden, in den Kirchen. Gemeinden und Kirchen die vielleicht einmal voller Liebe, Glaube und Freude waren, wie die Gemeinde hier aus Kolossae, die dann aber irgendwann einmal ihre Lehrer und ihre Lehren reingelassen haben, die sich dann wie ein Krebsgeschwür innerhalb dieser Gemeinde ausgebreitet haben, die Streit und Spaltung hervorgerufen haben, und das alles nur, weil irgendjemand eine fixe Idee hatte und dass man nicht mehr auf Jesus geschaut hat und nicht mehr in die Heilige Schrift, sondern nur noch auf den Menschen. Und deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, wenn Paulus auf der einen Seite hier die Gemeinde in Kolossae in den höchsten Tönen lobt, denn es war eine wirklich sehr vorbildliche, gesunde und gute Gemeinde, aber gleichzeitig doch auch ermahnt, wachsam zu sein. Wachsam sein. Und keiner kann sich davor aus der Verantwortung ziehen. So unter dem Motto, das kann uns nicht passieren. Unsere Gemeinde ist auf ein gutes Fundament aufgebaut. Wir sind geschützt vor Irrlehren. Nein, nein. Aufpassen. Wachsam sein, damit uns niemand mit seiner Überredungskunst hinters Licht führt. Und diese Mahnung, sie gilt auch uns. Diese Mahnung, sie gilt jeder Kirche und jeder Gemeinde. Wachsam sein, damit es gar keine Irrlehre auch nur ansatzweise Raum gewinnt. Und wenn wir, auch als Glieder dieser Gemeinde, wenn wir nicht mehr fähig sind, das Gesagte, das Wort und das Geschehen innerhalb der Gemeinde an der Schrift zu prüfen, dann lassen wir uns nur noch von Gefühlen leiten. Und dann kommt es zu diesem sogenannten Gefühlsevangelium. Und dann ist es ein leichtes, für jeden einigermaßen Sprachbegabten mit ein paar schönen Argumenten, das ein oder andere Gemeindeglied von seinen Ideen zu überzeugen. Weil diese ja fühlen, das ist gut, was der sagt, das ist richtig, was er sagt. Sie prüfen aber nicht, sie fühlen nur. Und auf unsere Gefühle können wir uns in der Regel nicht verlassen. Und hat dann dieser erst einmal ein paar Anhänger gefunden und reagiert die Gemeinde nicht sofort auf diese falsche Strömung, ist das bereits der Anfang vom Ende. Will man die Gemeinde retten, müssen diese Metastasen, diese Irrlehrer, sofort entfernt werden, sonst ist der Tod des Patienten, der Tod der Gemeinde, beschlossene Sache. Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt. In 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 20, da hören wir dann Ähnliches, wie Timotheus aufgefordert wird: Bewahre, was dir anvertraut ist, eben die Heilige Schrift, das Evangelium, und halte dich fern von der sogenannten menschlichen, von der falschen Erkenntnis. Und so ist es in allen Bereichen. Sei es die Evolution, sei es die Esoterik, auch die Religion, die Philosophie, Ideologie, Wissenschaft, was auch immer. Dies alles kann nur erblassen im Vergleich zur Bibel, im Vergleich zu Christus. Und all diese Dinge sind ja auch Veränderungen und dem Zeitgeist unterworfen. Die neuesten Erkenntnisse von heute sind morgen schon wieder überholt. Da können Sie auch sagen, vergesst, was wir gestern gesagt haben. Alles neu, neue Erkenntnisse. Die Heilige Schrift aber, sie bleibt unwiderruflich bei ihren Aussagen. Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort aber, Wort Gottes, bleibt ewiglich. Und so kann nichts von dem, auch nur annähernd, der Bibel das Wasser reichen. Allenfalls, um die Berichte der Bibel zu bestätigen. Ein wenig Philosophie führt von Gott weg. Viel Philosophie führt zu Gott zurück. Oberflächliche Wissenschaft widerspricht der Bibel. Tiefgehende Wissenschaft bestätigt die Bibel. Ein bisschen Religion verachtet die Botschaft vom Kreuz. Die aufrichtige Suche nach Gott führt hin zum Kreuz. Und deswegen ist es immer wichtig, alles, auch was in unseren Gemeinden gesagt und getan wird, anhand der Bibel zu prüfen und zu beurteilen. Einen höheren, zuverlässigeren und besseren Maßstab gibt es nicht. Aber wir müssen auch unterscheiden. Nicht jede Veränderung in der Gemeinde ist jetzt eine Irrlehre. Das heißt nämlich nicht, dass wir nicht auch mal offen sein sollen für neue Wege und dass wir ein paar Veränderungen vornehmen könnten. Man sollte diesbezüglich natürlich auch nicht zu festgefahren sein. Anton Schulte, ein Evangelist aus Deutschland, übrigens so die gleiche Generation wie unser Gründer Wim Malgo, sagte diesbezüglich einmal sinngemäß: Das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, sie ist unverändert und darf folglich nicht verändert werden, egal in welcher Zeit und Kultur. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Die Form der Verkündigung aber bedarf ständiger Anpassung an die jeweilige Zeit und Kultur. Und er wollte damit ausdrücken, dass wir auch heute durchaus diese Medien wie Fernsehen, Radio, Internet, dass wir es nutzen sollen. Das ist die Form der Verkündigung, um eben die unveränderliche Botschaft vom Kreuz, das Evangelium, den Menschen in dieser Zeit und in dieser Kultur nahezubringen. Letztlich muss alles anhand der Heiligen Schrift geprüft werden, wie es sich mit diesem oder jenem verhält. Paulus ist hier in allen seinen Briefen sehr christuszentriert, und das ist eben auch das Wesentliche, auch für die Gemeinden heute. Wir müssen uns bei allem die Frage stellen: Steht Christus bei uns im Mittelpunkt? Geht es darum, ihn zu verherrlichen und groß zu verkündigen? Ja, steht das Kreuz im Mittelpunkt unseres Tun? Wenn ja, meine lieben Geschwister, gibt es für mich überhaupt gar keinen Anlass, über die Art und Weise, über die Form der Verkündigung zu streiten, wenn nur Jesus das Zentrum ist. Und wenn es beispielsweise darum geht, die Jugend zu erreichen, dann ist es auch durchaus legitim, andere Methoden anzuwenden wie beim alten Nachmittag. Aber in beiden Fällen, egal wo, egal wie, egal welche Menschen wir erreichen wollen, Jesus muss verkündigt werden und im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 3, Christus über alles. Und dazu aus unserem Text, Kolosser 2, die Verse 9 und 10. Denn in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. In ihm, das heißt in Jesus, wohnt Gott. Die ganze Fülle Gottes wird in und ja an Jesus offenbar. Alles andere, wie eben erwähnt, Esoterik, Evolution, alles erblasst. Das heißt, nur, und ich betone, nur in Jesus ist Gott zu erkennen. Weder in der Natur noch in irgendeinem Menschen. Wir können zwar in der Natur Gottes Schöpfung erkennen, ja natürlich. Er selber aber ist nur in Jesus erfahrbar. Und nicht in irgendwelchen Steinen und Bäumen, so wie es uns die Esoteriker gerne weismachen wollen. Wenn dem so wäre, dann könnten wir in der Tat rausgehen in den Wald, irgendeinen Baum anbeten oder einen Stein. Nein, das ist nur die Schöpfung. Der Schöpfer aber ist Jesus. Und ihm gilt die Ehre und Anbetung. Der Name Jesus ist erhöht über alle anderen Namen, Fürsten, Gewalten, Mächte und Herrschaften. Nichts Vergleichbares gab es, gibt es und wird es geben wie Gottes Sohn, Jesus Christus. Jesus ist das Haupt aller Mächte. Jesus Christus ist der Einzige, der die Schuldfrage, die Sinnfrage, die Machtfrage, die Wahrheitsfrage, die Todesfrage, die Menschheitsfrage und die Gottesfrage beantwortet hat. Alles Punkte, womit sich die Menschen auch schon abgemüht haben. Die Medizin beschäftigt sich mit der Todesfrage. Die Philosophie beschäftigt sich mit der Sinnfrage und der Gottesfrage. Die Wissenschaft, sie beschäftigt sich mit der Wahrheitsfrage und der Menschheitsfrage. Wo kommen wir her? Aber geben sie uns zufriedenstellende Antworten? Nein. Aber Jesus Christus gibt uns auf alles eine befriedigende, zuverlässige Antwort. Jesus Christus ist der Einzige, der die Frage nach der Schuld beantwortet. Er ist der Einzige, der die Frage nach dem Sinn dieses Lebens beantwortet. Er ist der Einzige, der die Frage nach der Macht, nach der Unterordnung beantwortet. Der Einzige, der die Frage nach der Wahrheit beantwortet. Er sagt es ja, ich bin die Wahrheit. Der Einzige, der uns eine befriedigende Antwort gibt auf die Frage nach dem Tod. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Er gibt die Antwort auf die Menschheitsfrage, auf dieses Leben, den Ursprung des Lebens. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und er beantwortet die Frage nach Gott. Alles in Jesus. Er ist der Einzige, der unser volles Vertrauen verdient und niemals enttäuscht hat. Jesus ist unvergleichlich. Umso trauriger, dass viele Menschen, die auf der Suche nach Gott und dem Sinn des Lebens sind, die Bibel dabei unberücksichtigt lassen. Und viel lieber jeden Schund lesen und natürlich auch glauben. Man beschäftigt sich mit Esoterik und New Age. Man glaubt an den Gott in der Natur. Man meditiert und übt Yoga, um Gott im eigenen Ich zu finden. Wieder andere verfallen in Selbstkasteiung und überzogene Gesetzlichkeit, um ihre Götter zu besänftigen. Alles Mögliche stellt man an auf der Suche nach Gott. Und scheint man endlich das Richtige gefunden zu haben, so dauert es gar nicht allzu lange und da kehrt der alte Frust wieder ein, weil man merkt, naja, das war es wohl doch nicht. Und dabei liegt womöglich noch irgendwo zu Hause eine alte, verstaubte Bibel herum. Aber darin lesen? Nein, das ist doch nur was für unsere Großeltern. Meine Oma, die hat mal darin gelesen in der Bibel, aber ich als aufgeklärter junger Mann? Alles wird geglaubt. Der größte Mist. Aber bei der Bibel ist man sofort der größte Kritiker. Ja, das kann man doch nicht glauben. Die Schöpfung, sie wird abgelehnt, weil sie angeblich unlogisch und unwissenschaftlich ist. Und gleichzeitig glaubt man wie selbstverständlich an den großen, ominösen, zufällig entstehenden Urknall. Ja, verraten Sie mir mal bitte, was das mit Logik und Wissenschaft zu tun haben soll. Also ich habe es bis heute nicht verstanden. Und dabei ist der Mensch auch heute nach wie vor irgendwo religiös und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, auf der Suche nach Gott. Soll mir keiner sagen, die Menschen wollen nichts mehr von Gott wissen. Das stimmt nicht. Die Menschen, sie wollen nichts mehr von unserer Kirche wissen. Die Menschen wollen vielleicht von diesen Christen nichts mehr wissen. Aber sie sind durchaus auf der Suche. Nach wie vor. Aber die Kirche und das ausgemergelte westliche Christentum hier hat ihnen nichts mehr zu bieten. Natürlich hat auch Satan es sehr gut verstanden, große Irrtümer und Irrlehren zu senden, um die Menschen vom Eigentlichen, vom Größten, nämlich vom Kreuz, abzulenken. Religion will der Mensch nach wie vor hören, das wird auch golden gelassen. Aber das Kreuz, das will man nicht mehr hören. Leider hat eben auch die Christenheit selber ihren Teil dazu beigetragen, dass man nicht mehr ernst genommen wird von diesen Menschen. Wenn schon im neuen Reichstagsgebäude in Berlin kein Kreuz mehr im Andachtsraum stehen soll und auch eine evangelische Bischöfin sich gegen das Kreuz als christliches Symbol ausspricht, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn dem nach Liebe, Geborgenheit und sinnsuchenden Menschen diesen keine Antwort mehr gegeben werden kann. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück zu den Anfängen. Wir müssen wieder zurück in die apostolische Zeit. Wir müssen wieder zurück zu einem klaren und unmissverständlichen biblischen Botschaft. Nur so können wir die Menschen da draußen erreichen. Es kann nicht das Ziel der Verkündigung sein, jedem nach dem Mund zu reden, es jedem recht machen zu wollen und ja keinem zu nahe zu treten. Nein, wir dürfen die Hölle nicht weiter verschweigen, sondern wir müssen den Menschen aufzeigen, wie sie nicht in die Hölle kommen. Es geht schließlich nicht darum, die Menschen für einen Kegelclub oder für die Zieher und Sänger oder für die Gemeinde zu gewinnen. Nein, es geht darum, die Menschen vor ihrem Verderben zu retten. Und wenn wir es ihnen nicht klar machen, ja, wer dann? Wir sind gefordert. Wir müssen ganz klar, ohne jedes Wenn und Aber, auf den einzigen Erlösungsweg hinweisen, auf Jesus. Ohne ihn gibt es keine Erlösung. Ohne Jesus kein Frieden mit Gott. Ohne ihn keine Freiheit und kein Leben. Christus über alles. Wenn wichtige Geschäfte abzuschließen sind, ich weiß nicht, vielleicht befinden sich auch ein paar Geschäftsleute hier heute unter uns. Wenn wichtige Geschäfte abzuschließen sind, ja, auf welcher Ebene läuft das denn? Das läuft doch auf höchster Ebene. Und so müssen auch wir Menschen, wenn wir das größte und wichtigste Geschäft unseres Lebens abschließen wollen, zum Chef, zu seinem Beauftragten. Es geht um das Geschäft des ewigen Lebens. Nur einer wird mir helfen können. Nur einer ist von Gott beauftragt, diesen Vertrag mit uns abzuschließen und gültig zu machen. Nur einer wird uns dieses ewige Leben schenken können. Keiner als Jesus Christus allein. Er ist der von Gott bevollmächtigte Erlöser und sonst keiner. Nur die Unterschrift Jesu auf diesem Vertrag ist gültig, sonst nichts. Alle anderen sind nur Putzfrauen, Pförtner oder irgendwelches Hilfspersonal, die mir allenfalls sagen können, gehe zum Chef, gehe zu seinem Beauftragten Jesus Christus. Auch ich gehöre zu diesem Hilfspersonal. Ich kann Ihnen diesen Vertrag nicht unterschreiben, aber ich kann Ihnen sagen, gehe zum Chef, gehe zu Jesus Christus, dort wirst du die gültige Unterschrift für das ewige Leben bekommen. So bleibe auch du nicht stehen, sondern komme zu Jesus. Amen.
Sein Name ist höher als jeder andere, denn er heißt Jesus, er ist der Herr. Singen, spielen, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun. Singen, spielen, loben den Herrn. Singen, spielen, loben den Herrn. Singen, spielen, loben den Herrn.
Singen, spielen,
Ich möchte, bevor ich gleich noch mit uns bete, auch da noch mal kurz zusammenfassen, damit wir noch mal so einen kurzen Überblick auch über das Gesagte heute haben. Erstens, wir sind Kinder Gottes und diese Tatsache darf nicht zur Routine verkümmern, sondern wir müssen es auch in der täglichen Nachfolge beweisen. Als Gemeinde sollten wir uns dabei auch gegenseitig ermahnen, ermutigen und auferbauen. Wir müssen in allen Dingen nach Gottes Willen fragen und vor allem auch danach handeln. Zweitens, in Jesus Christus sind alle Schätze der göttlichen Weisheit verborgen. Wir müssen auf Jesus und in die Bibel schauen und nicht auf Menschen. Irre Lehren und ihre Lehrer, sie müssen sofort aus der Gemeinde entfernt werden, bevor es zu spät ist. Alles tun, auch in unseren Gemeinden, muss anhand der Bibel geprüft werden. Wir müssen aber auch offen sein für Veränderungen. Das Evangelium ist unveränderlich. Die Form der Weitergabe aber kann, ja muss sogar, der Zeit und Kultur angepasst werden. Bei allem muss jedoch Christus im Mittelpunkt stehen. Und drittens, nur in Jesus ist Gott zu erfahren. Sein Name ist erhöht über alles andere. Nichts Vergleichbares gab es und wird es geben. Und die Christenheit, sie muss zurück zu einer klaren und unmissverständlichen Botschaft. Es geht darum, die Menschen vor ihrem Verderben zu retten. Wir müssen auf den einzigen Erlösungsweg hinweisen, auf Jesus. Ohne ihn gibt es keine Rettung. Christus über alles. Amen. Dann lassen Sie uns noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich will dir auch noch mal ganz neu Dank sagen dafür, dass du Haupt aller Mächte bist, dass du alles überragst mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe und mit deiner Gnade. O Herr Jesus, und es soll doch auch unser Anliegen sein, dass wir auch als Gemeinde uns gegenseitig stärken und ermutigen, dass wir auch als Gemeinde miteinander im Gebet dafür einstehen, dass auch noch andere Menschen zu dieser Erkenntnis kommen. Dass sie nicht dieser falschen, menschlichen Erkenntnis nachjagen, sondern der biblischen Weisheit und den biblischen Offenbarungen, wo du dich verherrlicht hast, wodurch dein Wort du uns genaht hast, Herr, dass auch wir zu dir finden durften. Und ich danke dir auch für mein Leben, dass ich dich habe finden dürfen, nicht durch mein persönliches Tun, sondern durch deine Liebe und durch deine Gnade. Hab Lob und Dank dafür. Amen.
Christ durch diese Welt zu gehen, wenn all die anderen nur nach Geld und Reichtum sehen, trotz allem Spott, der uns droht. Wir folgen froh unserem Gott, wenn Angst und Sorgen schrecken. Es ist ein Glück, dass Christ durch diese Welt zu gehen, wenn all die anderen nur nach Geld und Reichtum sehen, trotz allem Feuer, das uns droht. das Christ durch diese Welt zu gehen. Wenn all die anderen nur nach Geld und Reichtum sehen, trotz allen Spott, der uns droht, wir folgen froh, unserem Gott, wenn Angst und Sorgen schrecken. Es ist ein Glück, als Christ durch diese Welt zu gehen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Christus über alles. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!